4. Mose bereitet der Herr sein Volk vor auf das verheißene Land. Beginnen wir im Kapitel 7, im Vers 1. Es geschah an dem Tag, da Mose das Aufrichten der Wohnung vollendet und sie gesalbt und mit allen ihren Geräten geheiligt hatte, sowie den Altar und alle seine Geräte, und er sie gesalbt und geheiligt hatte, brachten die Fürsten Israels, die Häupter ihrer Vaterhäuser, sie, die Fürsten der Stämme, die Führer der Gemusterten, sie brachten ihre Gabe vor den Herrn. 6 Planwagen und 12 Rinder, einen Wagen für 2 Fürsten und ein Rind für einen, und sie brachten sie vor die Wohnung. Also Gaben für das Heiligtum. Erinnert euch, das Zelt, dieses mobile Heiligtum, der Treffpunkt Gottes mit seinem Volk. Und wir sehen hier die Leiter. Die hatten ein Herz. Die hatten ein Herz, diesen Dienst am Heiligtum zu unterstützen. Und sie hatten ein Herz, dem Herrn zu geben. Es war eine sehr wertvolle Gabe. Solche Wagen waren sehr kostbar damals. Im Vers 4, der Herr redete zu Mose und sprach, nimm sie von ihnen an, und sie sollen zur Verwendung bei der Arbeit an dem Zelt der Begegnung sein, und gib sie den Leviten, jedem entsprechend seiner Arbeit. Also Gott gibt jetzt persönlich seine Anweisungen hier. Wie immer, Schritt für Schritt. So will der Herr auch uns führen. Er will uns führen, auch in diesen alltäglichen Dingen unseres Lebens. Wir können ihn für alles fragen, für alles seine Führung suchen. Vers 6, und Mose nahm die Wagen und die Rinder und gab sie den Leviten. Die Leviten, das waren die Assistenten der Priester in ihrem Dienst im Heiligtum. Priester haben die Opfer geopfert, waren die Mittler sozusagen zwischen Gott und den Menschen. Die Leviten waren diejenigen, die diese praktischen Arbeiten verrichtet haben, ums Heiligtum herum. Vers 7. 2 Wagen und 4 Rinder gab er den Söhnen Gershon, entsprechend ihrer Arbeit. Und 4 Wagen und 8 Rinder gab er den Söhnen Meraris, entsprechend ihrer Arbeit unter der Hand des Priesters Itamar, des Sohnes Aarons. Aber den Söhnen Kehats gab er nichts, denn ihnen oblag die Arbeit am Heiligtum, auf der Schulter trugen sie es. Wir wissen schon, dass die Leviten aus 3 Großfamilien bestehen. Und hier haben wir 6 Wagen und 12 dazugehörige Rinder zu verteilen. Also was würden wir tun? Was wäre fair? Was wäre gerecht? Was würdet ihr sagen? Wir haben 6 Wagen und 12 Rinder und 3 Familien. Also es wäre fair, 2 Wagen mit Rindern für jede Familie. Nicht wahr? Alle das Gleiche. Das ist so unsere, ja, so die sozialistische, eigentlich vom marxistischen Denken geprägte Vorstellung von Gerechtigkeit. Und wir sind alle sehr geprägt davon, von unserer Kultur her, allen das Gleiche. Alle müssen gleich sein. Und wenn wir ungleich sind, dann, ja, dann muss der Staat notwendigerweise mit Gewalt denen, die mehr haben, was wegnehmen, um es den anderen zu geben, die weniger haben. Und das nennen wir dann soziale Gerechtigkeit. Aber wenn wir es genau anschauen, ist das nicht biblische Gerechtigkeit. Es ist überhaupt nicht Gerechtigkeit. Es ist eigentlich mehr Habsucht und Neid, was dahinter steckt. Die biblische Definition, auch die klassische Definition von Gerechtigkeit ist, jedem das, was ihm gebührt. Hey, der, der mehr leistet, soll mehr bekommen. Der, der mehr braucht, der soll mehr bekommen. Jedem dem, was ihm zusteht. Jedem dem, was er braucht. Wir sehen hier, dass Gott ungleich verteilt. Die Gershoniter, die haben 2 Wagen bekommen mit 4 Rindern. Erinnert euch dran, die Gershoniter, das waren diejenigen, die die Zeltbehänge und die Vorhänge und dieses ganze Zeug transportieren mussten. Und sie haben 2 Wagen bekommen für diese Arbeit. Die Merariter haben 4 Wagen bekommen. Die waren zuständig für die Gestelle, für die Fußgestelle, für die Säulen. Es war viel schwerer, das Zeug, was die transportieren mussten. Also gibt ihnen der Herr 4 Wagen. Und dann die Kehatiter? Die haben gar nichts gekriegt. Und doch hatten die das größte Vorrecht. Die Kehatiter, die durften die Bundeslade tragen. Und die heiligen Geräte. Diese Bundeslade, die die Gegenwart Gottes repräsentiert haben. Seht ihr, Gott ist absolut fair. Gott ist absolut fair. Manchmal werden wir eifersüchtig und neidisch auf andere und habgierig und wir sagen, Gott, warum gibst du ihm oder ihr mehr als mir? Ja, vielleicht hat der andere größere Lasten zu tragen. Willst du lieber die Schwerarbeit machen an den Gestellen? Würdest du lieber die schweren Dinge rumheben? Die Menschen sagen, es ist nicht fair, dass ich keine Wagen habe. Freu dich, wenn du keine Wagen hast. Bist du der, der die Bundeslade auf der Schulter rumtragen darf? Der, der in dieser einfachen Nähe und in dieser Intimität mit dem Herrn wandeln darf? Nicht abgelenkt von diesen Lasten, von diesen vielen Wegen oder Wagen, wie sagt man, Wagen? Wurscht, diesen vielen Gefährten, die die anderen hatten. Hey, sei zufrieden mit dem, was der Herr dir gegeben hat. Materiell, mit dem Dienst, in dem dich der Herr gestellt hat, auch mit den Talenten, mit den Begabungen, die der Herr dir geschenkt hat. Andere sagen vielleicht, warum muss ich so schwere Lasten rumtragen? Warum habe ich so eine schwierige Aufgabe bekommen vom Herrn? Warum habe ich so einen schweren Dienst, so viel Verantwortung? Und die anderen, die haben ja so ein unbeschwertes Leben. Schau, wenn der Herr dir schwere Lasten gegeben hat, dann wird er dir auch die nötigen Wagen dazu geben, die zu tragen. Gott rüste dich aus für die Aufgabe, die er dir gibt und für die Lasten, die du tragen musst. Also schau dich nicht um, was die anderen tragen oder nicht tragen, was die anderen haben oder nicht haben. Sei zufrieden in dem, was der Herr dir gegeben hat. Und sei treu in dem, was er dir aufgetragen hat. Gott ist gut. Gott ist absolut fair. Wir müssen lernen, wieder Paulus zu sagen. Er hat gesagt, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Im Philipperbrief im Kapitel 2. Und das ist wirklich die größte Gabe, zufrieden sein zu können mit dem, was man hat. Ab Vers 10 sehen wir noch mehr Gaben, die die Leiter Israels, die Fürsten, zum Herrn bringen für diese Arbeit im Heiligtum. Und die Fürsten brachten die Einweihungsgabe des Altars an dem Tag, da er gesalbt wurde. Und die Fürsten brachten ihre Gabe vor dem Altar. Und der Herr sprach zu Mose, sie sollen täglich jeweils ein Fürst ihre Gabe zur Einweihung des Altars bringen. Also 12 Tage lang, jeden Tag, hat ein anderer Stammesfürst seine Gabe gebracht. Stämme hier sind in derselben Reihenfolge, wie auch die Marschordnung von Israel war oder wie sie angeordnet waren um das Heiligtum herum in ihrer Lagerordnung. Vers 12. Und es geschah, der, der am ersten Tag seine Gabe brachte, war Nachschon, der Sohn Amminadabs vom Stamm Juda. Und seine Gabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70 Schekel nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, beide voller Weizengrieß, gemengt mit Öl zum Speisopfer, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer, ein Ziegenbock zum Sündopfer und zum Heilsopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke, 5 einjährige Lämmer. Das war die Gabe Nachschons, des Sohnes Amminadabs. Das war eine sehr wertvolle Gabe, eine sehr teure Gabe. Diese Leiter Israels hier waren sehr freigebig. Vers 18. Am zweiten Tag brachte Nethanel, der Sohn Zuas, der Fürst von Issachar, seine Gabe. Und er bringt genau dasselbe wie der Nachschon vor ihm. Vers 24. Am dritten Tag der Fürst der Söhne Sebulon, Eliab, der Sohn Helons. Und seine Gabe war genau dasselbe, wie die anderen gebracht haben. Vers 30, am vierten Tag, der Fürst der Söhne Rubens. Vers 36, am fünften Tag, der Fürst der Söhne Simeon. Vers 42, am sechsten Tag, der Fürst der Söhne Gad. Am siebten Tag, Vers 48, der Fürst der Söhne Ephraim. Und er bringt genau dasselbe da, wie alle vor ihm. Am achten Tag, der Fürst der Söhne Manasse. Am neunten Tag, der Fürst der Söhne Benjamin, Vers 60. Vers 66, am 10. Tag, der Fürst der Söhne Dan. Vers 72, am 11. Tag, der Fürst der Söhne Asser. Vers 78, am 12. Tag, der Fürst der Söhne Naphtali. Und alle haben genau dasselbe dargebracht. Vers 84. Das war die Einweihungsgabe des Altars von den Fürsten Israels an dem Tag, da er gesalbt wurde. 12 silberne Schüsseln, 12 silberne Sprengschalen, 12 goldene Schalen, 130 Schekel wog eine silberne Schüssel und 70 eine Sprengschale. Alles Silber der Gefäße war 2400 Schekel nach dem Schekelgewicht des Heiligtums. 12 goldene Schalen voller Räucherwerk, je 10 Schekel eine Schale nach dem Schekelgewicht des Heiligtums. Alles Gold der Schalen war 120 Schekel. Vers 87. Alle Rinder zum Brandopfer waren zusammen 12 Stiere, dazu 12 Widder, 12 einjährige Lämmer samt ihren Speisopfer und 12 Ziegenböcke zum Sündopfer. Und alle Rinder zum Heilsopfer waren zusammen 24 Stiere, dazu 60 Widder, 60 Böcke, 60 einjährige Lämmer. Das war die Einweihungsgabe des Altars, nachdem er gesalbt worden war. Warum verschwendet Gott über drei Seiten fast, mit so einer detaillierten Aufzählung von Gaben? Es klingt wie eine hängengebliebene CD, wenn wir das durchlesen. Warum tut Gott das? Die Lektion, die wir lernen können, ist, dass es Gott wichtig ist und wertvoll ist, was wir ihm geben. Es gibt hier eine genaue Liste von jedem Einzelnen, der gekommen ist und gegeben hat, und von genau dem, was er gegeben hat, hat er es genau aufgelistet. Gott sieht, was du gibst, in Zehnten und die Gaben, die du darüber hinaus gibst. Er sieht die Zeit, die du gibst, die Talente, den Dienst, den du für ihn tust. Und es ist ihm wertvoll, es ist ihm kostbar, es ist ihm wichtig. Gott beobachtet auch, mit welchem Motiv wir geben. Ich lese vor aus Matthäus 6, Vers 1 und die folgende. Da sagt Jesus: Habt Acht auf eure Gerechtigkeit oder auf euer Geben, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen. Leute, seht hier, ich gebe, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Anerkennung von den Menschen, Schulterklopf, das war dein Lohn. Vers 3 in Matthäus 6: Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Gott sieht, wie wir geben. Gott sieht, wie viel wir geben. Und er bestimmt den Wert und die Größe von dem, was wir geben, nicht nur nach der Quantität, sondern nach unseren Ressourcen. In Markus 6, Verse 41 und folgende. Da heißt es von Jesus: Er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein, das ist ein Pfennig. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Gott möchte, dass wir großzügige Geber sind. Dass wir die Gemeinde unterstützen, dass wir das Werk Gottes in der Welt unterstützen, dass wir einander dienen, dass wir den Armen dienen, mit unserem Besitz, mit unserem Einkommen, mit unseren Gaben, mit unserer Zeit. Warum? Braucht Gott unser Geld? Nein. Gott hat gut ohne dem gelebt die letzten 100 Billionen Jahre. Und Gott könnte mit einem einzigen Wort alles Geld, allen Reichtum dieser Welt in die Existenz sprechen. Das ist nicht der Grund. Warum will Gott, dass wir Geber sind? Nicht um meinetwillen, um unseretwillen, nicht um seinetwillen, Entschuldigung, sondern um unseretwillen. Um meinetwillen. Gott will uns eine Gelegenheit geben, erstens, dass wir Schätze sammeln für die Ewigkeit. All unser Zeug, all unser Geld, unser Besitz, unsere Häuser, unsere Autos, All unser Zeug, was wir anhäufen, es wird verbrennen eines Tages. Es wird eines Tages nicht mehr sein. Ganz weg. Nicht mehr existent. Und Gott will, dass wir reich sind für die Ewigkeit. Dass wir Reichtum anhäufen, nicht Reichtum, der vergeht, Reichtum dieser Welt, sondern Reichtum, der ewig bleibt. Und die Bibel sagt uns, dass Gott uns für jeden Pfennig, den wir mit der richtigen Motivation für ihn geben, für sein Reich, auch für jedes ermutigende Wort, er sagt sogar für jedes blöde Glas Wasser, was wir einem von dem Kleinen geben, wird er uns belohnen. In Ewigkeit, mit himmlischer Währung. Hebräer 6 heißt es, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Gott bietet uns Gelegenheit, unseren weltlichen, vergänglichen Besitz in himmlische Währung oder himmlischen Besitz umzuwechseln und vorauszuschicken. Besitz, der ewig bleibt. Das ist ein Grund, warum Gott will, dass wir Geber sind. Zweiter Grund ist, und der ist ihm noch wichtiger, Gott will, dass wir geben, weil er unser Herz haben will. In Matthäus 6, Vers 19 bis 24 sagt Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Fraß zerstören, nein, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und dann sagt er, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Wenn du deinen Schatz in Aktien investierst, dann wird dort dein Herz sein. Und wirst noch, bevor du die Bibel liest am Morgen, wirst du die Aktienkurse lesen, weil man, da wird dein Herz sein. Oder wenn du viel Zeit investierst, um ein, sagen wir mal, ein Modellschiff zu bauen, es wird dir sehr schwer fallen, das irgendwann mal wegzuschmeißen. Wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Genauso, wenn du ins Reich Gottes investierst, wird dein Herz im Reich Gottes sein. Es wird dir wichtig sein und wird dein Herz bei Gott sein. Gott will unser Herz. Er ist nicht interessiert an unserem Geld, wenn er sagt, gib um. Gib. Er ist interessiert an unserem Herz. Er will, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzer Kraft und ganzem Verstand. Und er sagt, wir können entweder Gott dienen oder dem Mammon. Es ist leider eine traurige Wahrheit, dass Besitz, materielle Dinge Gottes Platz einnehmen können in unserem Leben. Dass diese Dinge wichtiger werden als er. Dass wir beginnen, dafür zu leben. Und das versklavt uns. Wir wissen aus der Bibel, wem immer wir dienen, was immer wir anbeten, dessen Diener werden wir, dessen Sklave werden wir. Entweder wir dienen dem lebendigen Gott und wir sind seine Diener, oder wir dienen materiellen Dingen oder anderen Menschen, dann werden wir Diener von denen und werden an die gebunden. Das ist unsere Entscheidung, woran wir gebunden sein wollen, wem wir dienen wollen. Wem wir Sklaven sein wollen. Gott will, dass wir frei sind. Gott will, dass wir frei sind, ihn anzubeten. Dem wahren Gott, dem lebendigen Gott. Gott will, dass wir frei sind, ihm allein zu dienen. Und dann, hey, die Segnungen, die er uns schenkt, das ist eine Draufgabe. Und wisst ihr was? Gott hat uns versprochen, dass wenn wir auf ihn ausgerichtet leben, dass er uns mit allem versorgen wird, was wir brauchen. Wie gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und all dieses andere Zeug wird euch hinzugefügt werden. Hinzugefügt ist nicht mehr das Zentrum, ist nicht mehr das Wichtigste, ist nicht mehr das, wofür du lebst, das, dem du dienst, sondern es wird dir hinzugefügt. Zu deiner Beziehung und zu deinem Gottesdienst. Zu deiner Beziehung mit dem lebendigen Gott. Boah, das ist Freiheit. Das ist wahres Leben. Deswegen will Gott, dass wir Geber sind. In unserem Geberverhalten können wir unsere Prioritäten erkennen. Wir können erkennen, wie frei oder wie gebunden wir noch sind. Ob wir noch immer ein Sklavendenken haben. Sklavendenken ist immer nehmen. Weil versklavte Menschen sind unsicher, ob Gott versorgen wird. Oder ob wir schon dieses Denken haben für Menschen, die im verheißenen Land leben. Und das Denken ist geben. Weil ich weiß, Gott wird mich versorgen. Ich vertraue auf Gottes Verheißung. Indem wir unser Geberverhalten beobachten, was wir mit den Dingen tun, die Gott uns anvertraut hat. Und ich rede jetzt nicht nur von materiellen Dingen, es geht genauso um Zeit oder Talente. Was tun wir mit diesen Dingen, die Gott uns geschenkt hat in unserem Leben? Können wir beobachten, wo unsere Prioritäten sind? Können wir beobachten, wem wir wirklich dienen? Zu geben ist ein Zeichen geistlicher Reife. Unsere Einstellung Geld gegenüber, unser Gebenverhalten, das sagt sehr viel aus, wo unser Herz wirklich ist. Aber Gott sagt uns hier in Matthäus 6, er sagt uns, dass es gleichzeitig auch die Medizin ist, wenn wir materialistisch sind, wenn unsere Herzen fern von Gott sind. Weil Gott sagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Also, investier ins Reich Gottes. Materiell, nimm dir Zeit für Gebet, Zeit in seinem Wort, investier in Gott, in sein Reich. Und weißt was, dein Herz wird nachfolgen. Also wenn du dich fern von Gott fühlst oder deine Prioritäten falsch sind in deinem Leben, ist die beste Art, es zu ändern. Dein Investitionsverhalten zu ändern. Du wirst nicht nur Schätze für die Ewigkeit sammeln, sondern du wirst auch frei werden und wirst ein größeres Herz bekommen für Gott und für sein Reich. Geben ist der Weg, frei zu werden von den Dingen dieser Welt, die uns binden. Und Geber sind auch reife Menschen, weil sie Gott ähnlich sind, weil sie dem Vater ähnlich sind. Weil Gott, der Vater, ist ein Geber. Johannes 3,16, wir alle wissen das. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Gott, der Vater, ist ein Geber. Und wenn wir Geber sind, sind wir Gott ähnlich. Diese Leiter hier in Israel, das waren reife Menschen. Das waren Vorbilder für die Gemeinde. Und ihre Gaben, ihr Gebeverhalten, das war ein Beweis dafür. Leute, wenn wir Leiter sein wollen, Vorbilder sein wollen in der Gemeinde, in der Familie, müssen wir Geber sein. Jesus hat in Lukas im Kapitel 16 gesagt, wer im Geringsten treu ist, ist auch im Vielen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch im Vielen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Das sind materiellen Dinge. Geld, das ist das Geringste, sagt Jesus. Und wenn du willst, dass er dir wahren Reichtum anvertraut, wenn du willst, dass dir geistliche Leiterschaft anvertraut wird, dass dir Gelegenheit gegeben wird, wirklich einen Unterschied zu machen, dann musst du treu sein in diesen kleinen Dingen, in diesen Geldangelegenheiten. Wenn Gott sieht, dass du treu bist mit deinem Geld, dass du ihn nicht bestiehlst, sondern den Zehnten ihm bringst, wenn du deinen Besitz verwendest, um anderen Menschen zu dienen, um andere zu segnen, wenn du investierst in Gottes Reich, dann kann er dir mehr anvertrauen, wichtigere Dinge. Weil dann kann er sehen, dass dein Herz an der richtigen Stelle ist. Und darum geht es ihm. Versteht es? Ich sage das nicht, um irgendwie... Ich habe alles, was ich brauche. Ich versuche nicht, mehr Geld zu bekommen oder für die Gemeinde zu sammeln oder irgendwas. Auch Gott geht es nicht drum. Es geht Gott wirklich um unser Herz. Wir sind so selbstsüchtig. Und indem wir geben, werden wir frei von unserer Selbstsucht. Darum geht es ihm. Gott will, dass wir heil werden, dass wir frei werden. Und dass unser Herz bei ihm ist. Das ist, worum es ihm geht, unser Herz. Und wenn unser Herz am rechten Fleck ist, wenn er auf dem Thron sitzt, wenn er unser Wichtigstes ist, dann kann er uns auch Größeres anvertrauen. Und er wird uns all diese anderen Dinge dazugeben. Es war Gott wichtig, dass sie sie leider gegeben haben, und es war ihm kostbar. Weil es hat ihm gezeigt, dass ihr Herz an der richtigen Stelle war, dass sie treu waren im Geringsten, dass sie ein Vorbild waren für das Volk, für das, was am meisten zählt. Für das, was wirklich zählt. Und das ist Gott und sein Reich. Und deswegen hat Gott es in seinem Buch aufgeschrieben. Sehr detailliert, was sie gegeben haben. Vers 89. Und wenn Mose in das Zelt der Begegnung hineinging, um mit ihm zu reden, dann hörte er die Stimme, die zu ihm reden von der Deckplatte herab, die auf der Lade des Zeugnisses war, zwischen den beiden Cherubim hervor. Und er redete mit ihm. Wir haben schon im 2. Mose gelesen, dass Gott mit Mose gesprochen hat von Angesicht zu Angesicht. Wie jemand mit seinem Freund spricht. Und das ist die Beziehung, die der Herr mit uns haben will. Das ist diese Qualität von Beziehung, diese Qualität von Kommunikation, die Gott mit uns haben will. Gott will mit uns reden. Die Frage ist, hören wir zu? Nehmen wir uns Zeit, zuzuhören, hinzuhören, was er uns sagen will? Es ist wichtig, besonders für Leiter. Es ist wichtig, dass wir vom Herrn hören. Und wo werden wir hören? Er redete mit ihm von der Deckplatte herab. Wir wissen, die Deckplatte spricht von Jesu Werk für uns. Deckplatte spricht von der Gnade Gottes. Die hat das Gesetz bedeckt, das uns verurteilt, das uns zeigt, dass wir Sünder sind, das uns anklagt vor Gott. Und auf diese Deckplatte wurde das Blut des Opfertiers gespritzt. Und es hat dieses Gesetz, diese Sünden bedeckt. Gnade. Jesu Werk am Kreuz für uns. Ist ein Bild für das, was Jesus für uns getan hat. Er hat unsere Schuld bedeckt. Und jetzt dürfen wir zu Gott kommen. Hebräerbriefe sagt, wir dürfen mit Freimut kommen. Vor seinen Thron der Gnade. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat, dürfen wir vor Gott kommen. Und können wir Gemeinschaft haben und können wir seine Stimme hören. So wie Mose gehört hat. Es ist nicht wegen dem, was wir getan haben, dass wir zu Gott kommen dürfen. Dass er zu uns spricht. Sondern wegen dem, was Jesus schon getan hat. Das ist die Grundlage. Und wir vertrauen darauf. Da können wir eintreten in die Gemeinschaft. Und wir können im Namen Jesu mit Freimut zum Vater kommen. Und wenn immer wir kommen und auf ihn hören wollen, wird Gott zu uns sprechen. Kapitel 8. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und sage zu ihm, wenn du die Lampen aufsetzt, dann sollen die 7 Lampen den Raum vor dem Leuchter erhellen. Also wir haben im 2. Mose schon drüber gesprochen, dieser Leuchter wurde da ganz konkret im Detail beschrieben. Leuchter, der 7 Ständer hatte, und jetzt sehen wir, dass 7 Öllampen auf diesen Ständer gesetzt wurden und beleuchtet wurden. Und Aaron machte es so, er setzte dessen Lampen auf, sodass sie den Raum vor dem Leuchter erhellten, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und das war die Machart des Leuchters, getriebene Arbeit in Gold, von seinem Fuß zu seinen Blüten, alles war getriebene Arbeit, nach der Gestalt, die der Herr dem Mose gezeigt, so hat man den Leuchter gemacht. Das haben wir schon besprochen, der Leuchter spricht einerseits von Jesus. Das ganze Heiligtum spricht von Jesus und dem, was er für uns getan hat. Das ganze Alte Testament weist uns auf Jesus hin. Und ganz besonders diese Opferrieden. Das ist ein Bild, was er für uns getan hat. Aber der Leuchter spricht von Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Der Leuchter spricht aber auch von uns, von unserem Dienst für den Herrn.
In Matthäus 5 hat Jesus gesagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Oder Philipper 2, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie die Himmelslichter in der Welt.
Als unsere guten Werke, unser Lebenswandel, in der Offenbarung werden die Gemeinden als Leuchter dargestellt und Jesus, der
inmitten seiner Gemeinde, inmitten dieser Leuchter umhergeht. Also unsere guten Werke, unser Geben, unser Dienst, zu dem kommen wir gleich. Es ist interessant, dass diese Anweisung über den Leuchter dazwischen steht, zwischen diesem Abschnitt, wo es um Geben geht, und dem Abschnitt, wo es um die Einsetzung der Leviten geht, die Weihung der Leviten, wo es um Dienst geht. Unsere guten Werke, unser Dienst, unser Geben. Jesus möchte sein Licht durch uns leuchten lassen, sein Leben durch uns leben. Er ist das Licht der Welt und er will sein Leben durch uns leben, sodass auch unsere guten Werke, unser Lebenswandel Licht sind in dieser Welt. Wie gesagt, diese Lampen auf dem Leuchter, das waren Öllampen. Wovon spricht Öl in der Bibel? Öl spricht immer vom Heiligen Geist. Es ist sein Wirken in uns, das uns zu Zeugen macht. Er gibt uns die Kraft zu geben und zu dienen und zu lieben. Apostelgeschichte 1,8. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr könnt es nicht aus eigener Kraft tun, sondern der Heilige Geist will das durch uns machen. Jesus will sein Leben durch uns leben. Lesen wir weiter im Vers 5. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm die Leviten aus der Mitte der Söhne Israel und reinige sie. Und so sollst du mit ihnen tun, um sie zu reinigen. Sprenge Entzündigungswasser auf sie, und sie sollen das Schermesser über ihren ganzen Körper gehen lassen und ihre Kleider waschen und sich reinigen. Zwei Dinge. Du sollst sie mit Entzündigungswasser besprengen. Sie reinigen. Auch dieses Entzündigungswasser spricht für das Werk Jesu. Das Blut Jesu, das hat uns völlig gereinigt, und das Blut Jesu reinigt uns ständig. Wenn wir auf Jesu Werk vertrauen, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir wiedergeboren sind aus seinem Geist, weil wir es persönlich für uns angenommen haben, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dann reinigt uns sein Blut beständig. Wir sind immer rein und immer heilig vor dem Vater. Von unserem Stand vor Gott, von unserer Position her. Weil das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, uns reinigt. Erst Johannesbrief spricht auch davon. Also wir sind besprengt durch das, was Jesus für uns getan hat. Wir sind schon rein. Aber dann sagt Mose ihnen auch sie sollen sich reinigen und sie sollen sich rasieren. Steht vielleicht für einen Neuanfang. Wieder so werden wie Babys. Buße tun, Neuanfang. Und sie sollen ihre Kleider waschen und sich reinigen. Also nicht, es geht nicht nur um innere Reinheit, auch um äußere, dass das Leben rein wird. Wir sind schon rein durch das, was Jesus für uns getan hat. Und sein Blut, das reinigt uns beständig. Aber wir sollen auch rein werden in unserem Leben. Unser sichtbares Leben soll unser unsichtbares Leben, das wir haben, in Jesus widerspiegeln. Und es ist wichtig, wir können uns nicht selbst reformieren. Wir können nicht hingehen und sagen, ich werde leben wie ein Christ, ohne Gottes Geist in meinem Herzen. Das funktioniert nicht. Wir können nicht ethisch gut leben, ohne ein reines Herz zu haben. Aber wenn wir gereinigt sind durch Jesus, wie können wir unseren Lebenswandel reinigen? Vers 9, da heißt es: Wie hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Epheserbrief Kapitel 5 spricht von dem Wasserbad im Wort. Wort Gottes reinigt uns, wenn wir es aufnehmen in unser Leben. Deswegen ist es so wichtig, was wir tun hier heute Abend. Zeit im Wort Gottes verbringen. So wichtig, dass wir das jeden Morgen tun, bevor wir unseren Tag beginnen. Uns reinigen lassen, unseren Sinn, unser Denken, uns beeinflussen lassen von Gottes Gedanken, von seinem Wort. Vers 8. Und sie sollen einen jungen Stier nehmen und das dazugehörige Speisopfer, Weizengrieß gemengt mit Öl, und einen anderen Jungstier sollst du zum Sündopfer nehmen, und du sollst die Leviten vor das Zelt der Begegnung hinzutreten lassen und die ganze Gemeinde der Söhne Israels versammeln. Und du sollst die Leviten vor den Herrn hintreten lassen Und die Söhne Israel sollen ihre Hände auf die Leviten legen. Hände auflegen, das bedeutet immer Identifikation. Wir werden später noch sehen, warum. Vers 11. Und Aaron soll die Leviten als Schwingopfer von den Söhnen Israel vor dem Herrn darbringen.
Schwingopfer war immer was, was nicht verbrannt wurde, sondern was Gott geweiht wurde, aber dann in unserem Dienst auf der Erde praktisch gebraucht wurde. Also was nicht verbrannt wurde oder zerstört wurde, sondern dem Herrn geweiht wurde und dann zu seiner Ehre gebraucht wurde. Oder in dem Fall die Leviten, die Gott zu seiner Ehre gedient haben.
Und Aaron soll die Leviten als Schwingopfer von den Söhnen Israel vor den Herrn darbringen, damit sie zum Verrichten des Dienstes für den Herrn da sind. Vers 12. Und die Leviten sollen ihre Hände auf den Kopf des Stieres legen, und den einen sollst du als Sündopfer und den anderen als Brandopfer dem Herrn opfern, um für die Leviten Sühnung zu erwirken. Und so sollst du die Leviten vor Aaron und vor seine Söhne stellen und sie dem Herrn als Schwingopfer darbringen. Und du sollst die Leviten aus der Mitte der Söhne Israels aussondern, damit die Leviten mir gehören. Und danach sollen die Leviten kommen, um das Zelt der Begegnung zu bedienen. So sollst du sie reinigen und sie als Schwingopfer darbringen, denn sie sind mir ganz zu eigen gegeben aus der Mitte der Söhne Israel, als Ersatz für alles, was den Mutterschoß durchbricht. Also, die Leviten werden Gott geweiht. Wir sehen hier wieder dieses Opfertier, auf das die Leviten jetzt wieder ihre Hände legen und sich identifizieren damit. Praktisch billig gesprochen, ihre Sünden auf dieses Sündopfer legen, und das ist dann stellvertretend für sie gestorben. Auch das ist natürlich ein Bild für Jesu stellvertretenden Tod und sein Erlösungswerk für uns. Dann kommt das Brandopfer. Das Brandopfer ist ein Bild für völlige Hingabe. Das wurde ganz verzehrt, ganz verbrannt. Und dann haben die Israeliten, das Volk, den Leviten die Hände aufgelegt und haben sich identifiziert mit denen. Und die Leviten dem Herrn geweiht. Statt den Erstgeborenen, haben wir hier gelesen. Vers 16, denn sie sind mir ganz zu eigen gegeben aus der Mitte der Söhne Israel als Ersatz für alles, was den Mutterschoß durchbricht. Für jeden Erstgeborenen aus den Söhnen Israel habe ich sie für mich genommen. Denn mir gehört alle Erstgeburt unter den Söhnen Israel, an Menschen und an Vieh. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich sie für mich geheiligt. Und ich habe die Leviten genommen als Ersatz für alle Erstgeborenen unter den Söhnen Israel. Und ich habe die Leviten dem Aaron und seinen Söhnen als Gabe aus der Mitte der Söhne Israel gegeben, den Dienst der Söhne Israel am Zelt der Begegnung auszuüben und für die Söhne Israel Sühnung zu erwirken, damit unter den Söhnen Israel keine Plage dadurch entsteht, dass die Söhne Israel sich dem Heiligtum nähern. Also die Leviten wurden dem Herrn geweiht, statt den Erstgeborenen. Und wir haben schon drüber gesprochen, warum das so war. Erstgeborenen haben den Herrn gehört. Erstgeborenen von den Tieren sind geopfert worden dem Herrn. Der Herr wollte keine Menschenopfer, aber von den Menschen aus dem Volk hat der Herr die Leviten genommen als lebendiges Opfer, sozusagen für sich, für den Dienst an ihm. Der Herr sagt uns dasselbe. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1, da sagt er: Ich ermahne euch, Brüder, können auch die Schwestern dazu, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, das heißt euch selbst, darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Auch wir sollen Gott unser Leben hingeben, ihm unser Leben aufopfern, ihm dienen. Und Gott sagt, es ist unser vernünftiger Gottesdienst, es ist vernünftig. Ich meine, nach all dem, was er für uns getan hat, dass er sich uns hingegeben hat, dass er uns erlöst hat, dass er uns segnet jeden Tag, was sollte man anderes tun? Leute, was sollte man anderes tun mit unserem Leben? Statt dem lebendigen Gott zu dienen, der uns so geliebt hat und uns erlöst hat und uns erkauft hat für sich selbst. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Was für eine wunderbare Berufung das ist. Und es gefällt ihm und es freut Gott, wenn wir uns ihm hingeben. Das ist, was er wirklich will. Unser Herz, er will alles von uns, unser ganzes Leben. Nicht nur irgendwo einen Bereich oder eine Stunde am Sonntagmorgen und am Dienstagabend. Er will unser ganzes Leben als heiliges, als lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Vers 20. Und Mose und Aaron und die ganze Gemeinde der Söhne Israel machten es so mit den Leviten. Nach allem, was der Herr dem Mose wegen der Leviten geboten hatte, so machten es die Söhne Israel mit ihnen. Und die Leviten entzündigten sich und wuschen ihre Kleider, und Aaron brachte sie als Schwingopfer vor dem Herrn dar. Und Aaron erwirkte Sühnung für sie zu ihrer Reinigung. Danach kamen die Leviten, um ihren Dienst am Zelt der Begegnung auszuüben vor Aaron und vor seinen Söhnen. Ganz wie der Herr dem Mose hinsichtlich der Leviten geboten hatte, so machten sie es mit ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Das ist es, was für die Leviten gilt. Von 25 Jahren an und darüber soll er eintreten, um die Arbeit zu tun im Dienst am Zelt der Begegnung. Aber von 50 Jahren an soll er aus der Arbeit des Dienstes austreten und nicht länger dienen. Er mag seinen Brüdern bei der Wahrnehmung der Arbeiten am Zelt der Begegnung helfen, aber Arbeit soll er nicht mehr tun. So sollst du es mit den Leviten in ihren Aufgaben machen. Also wir haben das schon alles besprochen. Mit 25 haben sie begonnen, Lehrlinge zu sein, und dann mit 30 sind sie voll in den Dienst eingetreten. Und dann mit 50 sind sie so halb in die Rente gegangen, könnten wir sagen. Das war eine schwere körperliche Arbeit, die die Leviten vollbringen mussten im Heiligtum. Und mit 50 sind sie nicht wirklich in die Rente gegangen, sie haben noch weiter geholfen, haben wahrscheinlich diese 25- bis 30-Jährigen angeleitet, wie sie den Dienst richtig tun können. Und das ist ein gutes Prinzip, dass die, die älter sind, reifer sind im Herrn, die Jungen im Herrn anleiten und sie zu Jüngern machen. Zwischen 30 und 50 haben sie dem Herrn gedient. Besten Jahre ihres Lebens. Also sag nicht, wenn ich mal in der Rente bin, dann werde ich dem Herrn dienen. Nein, jetzt ist die Zeit, dem Herrn zu dienen. Und wenn du in der Rente bist, sag nicht, es ist aus, hin auch immer. Guck die Leviten an, haben nicht aufgehört, dem Herrn zu dienen. Schnell noch Kapitel 9. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai im zweiten Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten im ersten Monat und sprach: Die Söhne Israel sollen das Passa feiern zu seiner festgesetzten Zeit. Am 14. Tag in diesem Monat zwischen den beiden Abenden sollt ihr es feiern zu seiner festgesetzten Zeit. Nach allen seinen Ordnungen und nach allen seinen Vorschriften sollt ihr es feiern. Und Mose redete zu den Söhnen Israel, dass sie das Passa feiern sollten. Und sie feierten das Passa im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, zwischen den zwei Abenden in der Wüste Sinai, nach allem, was der Herr dem Mose befohlen hatte. So machten es die Söhne Israel. Das Passa erinnert an ihre Befreiung aus Ägypten. Ihr kennt die Geschichte, wo durch dieses Blut des Lammes, des Opferlammes, das an die Türpfosten gestrichen wurde, dieses Gericht vorübergegangen ist an ihnen und sie verschont wurden. Und dann sind sie ausgezogen aus Ägypten, aus dieser Sklaverei, haben Freiheit erlangt. Und Gott hat gesagt: Ich will, dass ihr euch regelmäßig daran erinnert, nämlich einmal im Jahr. Und wir werden heute nicht wieder jedes Detail durchsprechen. Auch das spricht natürlich von Jesu Werk am Kreuz für uns. Das Passa, das Opferlamm, das für uns geschlachtet wurde, so dass wir nicht das Gericht für unsere eigenen Sünden tragen müssen, sondern Jesus hat es für uns getragen. Und wir können frei sein aus der Sklaverei, der Sünde. Und wir erinnern uns daran, was Jesus getan hat im Abendmahl. Gott sagt uns, das ist es, wo wir uns regelmäßig dran erinnern sollen. 1. Korinther 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Es gab hier ein Problem, im Vers 6. Aber es waren Männer da, die unrein waren wegen der Leiche eines Menschen und an jenem Tag das Passah nicht feiern konnten. Und sie traten an jedem Tag vor Mose und vor Aaron. Und diese Männer sagten zu ihm, wir sind unrein wegen der Leiche eines Menschen. Warum soll es uns verwehrt sein, die Opfergabe des Herrn nicht zur festgesetzten Zeit inmitten der Söhne Israel darzubringen? Vers 8. Und Mose sagte zu ihnen, bleibt stehen und ich will hören, was der Herr euretwegen gebietet. Das ist ein guter Tipp. Ich muss jetzt noch so viel mehr lernen. Ich renne so oft los. Ich gebe so oft Antworten. Wir haben so dieses Ding, wir müssen gleich eine Antwort finden auf jedes Problem. Wir müssen öfter sagen, lass uns warten und lass uns den Herrn befragen. Vers 9, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Söhnen Israel, wenn irgendjemand bei euch oder bei euren zukünftigen Generationen unrein ist wegen einer Leiche oder ist auf einer weiten Reise und will trotzdem dem Herrn Passa feiern, im zweiten Monat, am 14. Tag zwischen den zwei Abenden, sollen sie es feiern mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern, sollen sie es essen. Sie sollen nichts davon übrig lassen bis zum Morgen und sollen kein Bein an ihm zerbrechen. Nach allen Ordnungen des Passa sollen sie es feiern. Also wenn jemand unrein war, der soll es einen Monat später feiern. Aber alle sollen feiern. Und gerade die, die unrein sind, gerade die, die gesündigt haben, brauchen es am meisten. Auch das Abendmahl am meisten. Gerade die müssen innehalten und aufs Kreuz schauen. Über sein Werk für uns nachdenken. Wenn wir Abendmahl feiern, dann prüfen wir uns selbst und wir sagen, Herr, zeig mir, wo ich mich verunreinigt habe. Zeig mir, wo ich schlechte Gedanken habe, wo ich schlecht geredet habe über Leute, wo Einstellungen falsch sind. Und dann kann ich ihm das bekennen. Ich kann sagen, Gott, das ist falsch. Und Gott, das muss raus aus meinem Leben. Und ich kann dann über seine Gebrochenheit nachdenken. Auch sagen, Herr, brich mich, wo es nötig ist. Und ich kann daran denken, dass mein alter Mensch, meine sündige Natur mit ihm gekreuzigt ist, gebrochen wurde dort am Kreuz. Und sie muss mich nicht länger beherrschen. In Jesus haben wir schon Sieg über Sünde, wenn wir es nur im Vertrauen annehmen und wenn wir uns ihm völlig hingeben, sodass er sein Leben durch uns leben kann. Und wir können sagen, Gott, ich brauche einen Neuanfang. Und ich will es neu für mich annehmen, was du für mich getan hast. Und den Kelch an sein Blut denken und sagen, Jesus, danke, dass du vergeben hast. Diese konkrete Sünde, die ich dir bekannt habe. Danke, dass du bezahlt hast, Jesus. Ich will das neu für mich in Anspruch nehmen. Und im Preisen, ins Feiern, Vergebung, die Erlösung, Gemeinschaft mit ihm. Das ist, was Abendmahl ist. Abendmahl ist Nachdenken und auf ihn hören und bekennen und Dank und Lobpreis und feiern und anbeten. Es ist ein Gespräch. Es ist Kommunion, sagen wir auch. Gemeinschaft. Nicht schnell irgendein Stück Brot zu essen und irgendwas schnell runterzutrinken. Das ist nicht Abendmahl feiern. In Vers 13, der Mann aber, der rein ist und nicht auf einer Reise und es unterlässt, das Passa zu feiern, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Denn er hat die Opfergabe des Herrn nicht zur festgesetzten Zeit dargebracht. Dieser Mann soll seine Sünde tragen. Wir müssen kommen. Wir müssen Abendmahl feiern, regelmäßig. Wir sollen es nicht vernachlässigen. Die, die das Abendmahl vernachlässigen, Jesu Werk vernachlässigen, das sind die, die ihre Sünden selber tragen. Die fühlen sich verdammt. Die fühlen sich isoliert. Und dann werden wir selber verdammend, verurteilen andere Menschen und werden bitter. 1. Korinther 11 schreibt der Paulus, wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen.
Weil sie den Leib des Herrn, weil sie das Werk Jesu für uns nicht richtig beurteilen, weil sie es nicht beachten.
Weil sie solche sind, die entweder sagen, ah, ich brauche es nicht, also ich komme nicht.
Oder die sind, die es einfach schnell essen, ohne irgendwie nachzudenken.
Und keine Kommunion haben.
Das sind die Menschen, die den Segen vermissen, den Gott für uns hat.
Und das sind die, die schwach sind und krank sind, geistlich, aber manchmal vielleicht sogar körperlich.
Wir brauchen das. Wir brauchen Jesu Werk in unserem Leben.
Wir müssen kommen,
Abendmahl feiern, uns immer wieder daran erinnern, was Jesus für uns getan hat.
Dass dieses Werk Jesu am Kreuz für uns, dass es real ist in unserem Leben. Und wir brauchen es regelmäßig, dass wir zurückkommen zu seinem Kreuz.
Dass wir es uns vergegenwärtigen, was er getan hat. Dass wir bekennen unsere Schuld, dass wir annehmen seine Vergebung, dass wir feiern das, was Jesus für uns getan hat. So dass wir frei werden, dass unser Gewissen reingewaschen wird.
Brauchen das, dass wir kommen und immer wieder neu anfangen. In der Gegenwart seines Kreuzes. Nochmal Vers 14 zum Abschluss. Und wenn ein Fremder bei euch wohnt und dem Herrn Passa feiern will, soll er es feiern nach der Ordnung des Passa und nach seiner Vorschrift. Ein und dieselbe Ordnung soll für euch sein, sowohl für den Fremden als auch für den Einheimischen des Landes.
Also alle sollen daran teilnehmen. Alle brauchen das. Lass uns beten.
Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Und wir danken dir für diese praktischen Lektionen, die wir lernen dürfen. Und Herr, ich bin so begeistert davon. Wirklich dieses Gesetz, dieses Alte Testament zu studieren und zu sehen, wo es auf jeder Seite von dir spricht. Von dir, Jesus, was du für uns getan hast. Von deiner Gnade, von deiner Liebe. Von deinem Wohlwollen uns gegenüber. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir Menschen sind, die sich dran freuen. Menschen sind, die frei werden, die immer mehr dir ähnlich werden, frei werden zu geben, frei werden zu dienen, frei werden, dich zu lieben. Dass wir Menschen sind, die sich dir hingeben, als lebendiges Opfer, das dir wohlgefällig ist. Darum bitten wir, Herr, wirke es in unserem Herzen durch deinen Heiligen Geist. Und dass diese Wahrheiten lebendig sein und real sein in unserem Herzen. Hilf uns, Herr, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern solche, die dein Wort tun und umsetzen. Dass wir nicht rausgehen und sagen, ist mir wurscht oder ich vergesse. Sondern Jesus, dass wir uns wirklich dir nahen und dir hingeben. Lebendige Opfer sind für dich. Darum bitten wir in deinem Namen, Jesus.